Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unserer DOG-Podcast-Reihe Augenheilkunde ein Fach mit Zukunft. Ja, heute sprechen wir über die Differentialdiagnose hoher Druck im Dienst, Glaukomaanfall. Was soll ich damit anfangen? Und wir konnten auch für diesen Podcast wieder zwei namhafte Glaukomexperten gewinnen. Kenne ich da vielleicht schon jemanden? Ja, muss man mit der Antwort wahrscheinlich Jein sagen. Frau Professor Esther Hoffmann von der Universitätsaugenklinik Mainz war schon bei einer Folge ja dabei. Je nachdem, ob Sie die chronologisch gehört haben, kennen Sie sie oder auch noch nicht. Und unser weiterer Gast, Herr Privatdozent Christian van Otterendorp von der Universitätsaugenklinik Göttingen. Beide werden ihre umfangreiche Erfahrung mit uns teilen. Und bevor wir jetzt loslegen, stellt sich nochmal die Frage, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Thomas Kling. Ich arbeite an der Augenklinik Herzog Karl Theodor in München mit dem Schwerpunkt Glaukom und habe aber weiterhin eine Lehrtätigkeit an der Universitätsaugenklinik Würzburg, wo ich auch ausgebildet bin, wurde und herkomme. Ja, dann legen wir gleich mal los mit dem Thema und da ist jetzt erstmal die Frage eigentlich an beide. War denn irgendwie hoher Druck in eurem ersten Dienst da, Esther? Kannst du dich erinnern?
Also tatsächlich ja. Es gab eine Patientin, die kam mit einem sehr, sehr stark erhöhten Augeninnendruck nach Netzhautoperation zu mir. Und es hat also in dem Fall nichts mit Glaukomoperation zu tun, ja, also irgendwie was falsch gemacht oder vernarbtes Sickerkissen oder so, sondern da war der Augeninnendruck erhöht durch eine Silikonöltamponade, die dann auch tatsächlich in der Nacht noch vom diensthabenden Oberarzt versorgt werden musste. Das war eigentlich ein einprägender Fall, der jetzt zwar weiter entfernt ist vom Glaukom, aber natürlich mit dem hohen Augendruck auch sehr viel zu tun hat.
Ja, absolut, ja. Wie war es bei Ihnen?
Nee, ich hatte in meinem ersten Dienst sowas nicht. Was hoch war, war mein Blutdruck, aber der Augendruck der Patienten war normal gewesen. Ich lag wach in meinem Bett.
Ja, das ist nachvollziehbar, ja. Das ist, glaube ich, bei uns allen so gewesen. Genau. Und das ist so spannend wie der erste Dienst, wird es meistens nicht wieder. Aber ja, okay. Die Frage mache ich gleich weiter mit Herrn van Otterendorp. Was ist jetzt so der erste differenzialdiagnostische wichtige Schritt für Sie jetzt eigentlich, wenn da jemand kommt und es heißt, der Druck ist hoch? Was ist da für Sie die entscheidende Sache?
Meistens ist ja dann schon, wird es einem schon ein bisschen in den Mund gelegt. Das heißt dann schon, ja, ich habe einen Patienten mit einem Glaukomanfall. Und da muss man sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, ist es denn wirklich ein Winkelblock, ein akuter Winkelblock, oder ist es tatsächlich ein dekompensiertes Offenwinkelglaukom, warum auch immer. Also das heißt, der erste Blick gilt sicher dem Kammerwinkel und der Frage auf oder zu der Kammerwinkel. Und manchmal kann man es direkt an der Spaltlampe schon sehen. Man kann ja auch nicht immer gonoskopieren, weil die Hornhaut oft auch trübe ist. Das heißt, man muss sich der Van-Herrick-Methode bedienen, leicht ausgelenkter, schmaler Spalt, und man führt ihn ganz an den Kammerwinkel ran und schaut, wie viel Platz ist zwischen Irisbasis und Endothel. Und oder ist da im Prinzip schon kompletter Kontakt zu sehen.
Okay. Also ist schon gleich ein praktischer Aspekt dabei, super. Esther, kannst du uns vielleicht nochmal sagen, bei der Gonioskopie, hast du da auch einen praktischen Tipp irgendwie, wie man da vorgehen kann, was da günstig ist?
Ja, wichtig ist ja, dass man erstmal entscheiden muss, kann ich eine Gonioskopie durchführen, ja oder nein? Der Christian hat es schon angesprochen mit der Hornhauttrübung. Es ist ja tatsächlich so, wenn es wirklich ein akuter Glaukomanfall ist, dann geht das gar nicht. Ja, da muss erstmal der Druck gesenkt werden und die Hornhaut muss aufklaren. Eine Gonioskopie sollte man aber dennoch immer durchführen, um den Kammerwinkel zu untersuchen. Und hier würde ich immer empfehlen, dass man eben kein Dreispiegelkontaktglas verwendet, sondern tatsächlich ein Vierspiegelkontaktglas, weil man damit auch besser indentieren kann, also einen leichten Druck ausüben kann, wenn man jetzt beispielsweise unterscheiden möchte, ist denn dieser Kammerwinkel immer verschlossen oder kann ich ihn durch einen leichten Druck auf den Bulbus öffnen? Ja, also liegt so ein chronisch verschlossener Kammerwinkel vor oder occludable angle, wie die Amerikaner sagen. Und dafür eignen sich eben diese abgerundeten Dreispiegelkontaktgläser, wie man sie beispielsweise für die Netzhautuntersuchung verwendet, nicht. Also da sage ich auch immer meinen Assistenten, dass sie sich da unbedingt an die Vierspiegel-Kontaktgläser mit der ganz kleinen Auflagefläche wenden sollen, dass sie sich die besorgen sollen und nutzen sollen.
Ja, sehr gut. Okay. Noch irgendein weiterer praktischer Aspekt für die Gonoskopie, was aus Göttingen? Gibt es da noch irgendwas, was Sie da noch anders machen? Oder ist das?
Nein, es ist im Prinzip genau das Gleiche. Also ich will auch sehen, lässt sich der Kammerwinkel aufdrücken oder nicht? Sind diese Mechanismen permanent vorne oder nicht? Was ja mir auch ein bisschen was über das Alter aussagt. Geht das schon länger oder ist das jetzt wirklich ein frisches Ereignis? Ansonsten finde ich, ist für mich tatsächlich der Punkt, nicht jeder, der mit einem hohen Druck kommt, hat einen Winkelblock und man muss so ein bisschen dieses Wachsam bleiben üben und wirklich sagen, ist es wirklich, geht's in die Richtung oder muss ich noch nach was anderem gucken?
Okay. Gibt's irgendwas, was man, wenn man jetzt den Druck gesenkt hat, dann ist es ja vielleicht ganz gut eigentlich, dann Druck ist jetzt hinterher wieder, wir haben vielleicht therapiert bei 12 und gibt's dann irgendwas Entscheidendes, was noch wichtig ist, Esther? Du lächelst schon.
Naja, also wenn's natürlich tatsächlich ein Winkelblock war, dann möchte ich wissen, ist der Kammerwinkel auf? Ja, das ist immer so das, was ich morgens bei der Übergabe, wenn die Assistenzärzte dann berichten, ich habe dann eben auch eine Jagd-Iridotomie gemacht als Behandlung und ich habe mir den Kammerwinkel angeschaut. Ist er denn aufgegangen, ist ja dann immer die Frage, weil nur damit kann ich ja letztlich nachweisen, dass ich den Anfall auch wirklich durchbrochen habe und nicht nur den Druck temporär gesenkt habe. Ja, das heißt, ich möchte wissen, zweite Gonioskopie, ist der Kammerwinkel denn aufgegangen? Ja, das sollte man, glaube ich, wissen und auch lehren, um dann den Patienten eben weiter zu verfolgen. Allerdings müsste man differenzialdiagnostisch ja schon immer noch ans PEX-Glaukom denken. Ja, also ich finde, das ist eine ganz häufige Diagnose. Patienten haben auch eine PEX-Keratopathie. Das kann ähnlich aussehen wie ein Epithelödem. Grauschleier und eben auch sehr, sehr hohe Druckwerte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar die häufigste Differentialdiagnose, würde ich mal vermuten.
Ja. Ja. Wie sehen Sie es?
Ja, genau so. Also ich, das meinte ich mit diesem noch rechts und links denken. Ja. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurück in den Klinik. Sie hatten schon gesagt, dass man den Druck jetzt gesenkt hat. Wie ist denn so die Standardvorgehensweise? Also vor allem die Rolle des Pilocarpins würde ich gerne mal diskutieren. Ich finde das ein spannender Punkt. Früher zu meiner Zeit, als ich gelernt habe, war es so der Standard, dass man immer Pilo gegeben hat oder meinetwegen auch eine Pilo-Serie. Inzwischen sind wir deutlich zurückhaltender. Ich finde, dass es nicht, aus meiner Sicht, ich gebe es nicht, eher nicht gerechtfertigt ist, weil eben Pilocarpin auch eine Wirkung auf den Ziliarkörper hat, eine relativ starke und die im Prinzip ja der Drucksenkung entgegenwirkt. Der Ziliarkörper wird vorwärts rotiert und drückt die Irisbasis in den Kammerwinkel hinein. Und das wird an einem gesunden Auge eigentlich nur dadurch kompensiert, dass die Kontraktion der Iris einen stärkeren Effekt hat. Und wenn durch einen langanhaltenden Druck und eine Ischämie des Iris-Sphinkters dieser Effekt aufgehoben ist, dann bleibt relativ lange noch dieser Effekt auf den Ziliarkörper übrig. Und dann habe ich diese Antirotation des Ziliarkörpers, die den Block verstärkt, ohne dass ich dieses Rausziehen der Irisbasis aus dem Kammerwinkel habe. Deswegen finde ich Pilocarpin höchstens in einem ganz frühen Stadium, wenn man merkt, die Pupille spielt noch und ich kann da noch eingreifen, ansonsten eher nicht.
Also ja, Esther nickt schon ganz eifrig. Ja.
Super erklärt und das ist genau der Pathomechanismus des Pilocarpins, genauso lehre ich es auch nur bei spielender Pupille Pilocarpin geben, ganz dosiert und vorsichtig, nicht einfach drauf oder Serien oder so. Und sobald da alles starr ist, Ischämie ist, auf keinen Fall mehr, denn damit wird alles nur noch schlimmer. Genau, also sehr zurückhaltende Pilocarpin-Gabe, stimme ich total zu.
Ja, okay. Was nehmen Sie dann stattdessen her von Utterenburg?
Also wir nehmen Diamox IV. Ich würde auch beim wirklich manifesten Block nicht mit Oral-Acetazolamid anfangen, weil das auch viel zu lange braucht, um anzufluten. Man hat nicht diesen praktisch Stopp der Kammerwasserproduktion, den man ja eigentlich möchte. Das heißt, ich würde es in einem klinischen Setting, wenn das irgendwie möglich ist, immer IV geben. 500 Milligramm, sofern keine Kontraindikationen vorliegen, schwere Nierenfunktionsstörung oder Allergie gegenüber Sulfonamiden. Wenn man jetzt wirklich Patienten hat, wo man mit dem Rücken an der Wand steht, man weiß nicht, die Niere ist vielleicht nicht ganz so fit oder der Allgemeinzustand, müsste man eine BGA machen. Eine metabolische Azidose ist ja das, was man fürchtet durch Acetazolamid. Das heißt, da muss man sich mit den Internisten dann in Verbindung setzen. Ich mache oder wir machen es bei uns immer noch ganz gerne, manchmal zusätzlich oder wenn gar nichts anderes geht, Brimonidin als Serietropfen. Kann ein zweischneidiges Schwert sein, weil man damit auch eine Blutdrucksenkung erreichen kann. Da muss man wirklich aufpassen, dass die Patienten das Tränenpünktchen okkludieren beim Tropfen. Aber es kann schon nochmal eine Drucksenkung bringen. Okay. Manitol als Mittel der dritten Wahl dann.
Ja.
Können wir vielleicht nochmal extra diskutieren. Manitol.
Esther, gibt ihr noch irgendwelche anderen lokalen Drucksenkenden? Also irgendein Beta-Blocker oder so?
Ja, ja. Genau, also ich gebe tatsächlich dann auch nochmal Beta-Blocker hinzu oder eben auch ein Kombipräparat hinzu, wie Crosopt beispielsweise, und habe das Gefühl, dass das auch nochmal drucksenkend wirkt, zusätzlich zu IV-Acetazolamid, eben auch nicht oral. Ich meine, das sind ja Patienten, die hatten vielleicht auch schon eine Tortur hinter sich, die kommen vielleicht über die Neurologie und das CT zu uns, ja, weil es ihnen schlecht geht. Die verspüren Übelkeit und dann geben wir ihnen noch ordentlich orales Acetazolamid hinein, dann geht es denen richtig schlecht. Und ich meine, diese hohen Druckwerte sind ja eh schon, die sind ja elend, die Patienten. Ja. Und da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein mit allen möglichen therapeutischen Prinzipien, die man da hat. Und ich glaube, da wenn tatsächlich IV nicht ausreicht, der Druck nicht gesenkt werden kann und eine Iridotomie, die ja im Grunde genommen Mittel der Wahl ist, nicht ausreicht, dann muss auch chirurgisch schnell eingeschritten werden.
Mhm. Gibt es da ein Zeitfenster, was Sie in Göttingen für die Iridektomie sehen oder für eine Iridotomie? Muss ich sagen, danach macht es gar keinen Sinn mehr vielleicht?
Also ich will schon, wenn die Druckwerte so hoch sind, innerhalb von wenigen Stunden spätestens eine deutliche Drucksenkung sehen. Also wenn man IV was gibt und das Auge spricht darauf an, würde ich schon innerhalb von anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden irgendwas sehen wollen. Und wenn nicht, dann würde ich zum Beispiel Manitol dazugeben wollen. Wenn sich dann auch nichts tut, würde ich auch chirurgisch rangehen.
Ja, okay. Ja. Also wenn man einen schlechten Einblick hat, dann ist die chirurgische Iridektomie immer noch eigentlich was man anwendet.
Ja, aber es ist was Seltenes, oder? Wie ist denn eure Erfahrung im Dienst? Wie oft muss man wirklich rein und das machen?
Das ist schon selten. Selten.
Also um den jungen Kollegen so ein bisschen die Angst zu nehmen, meistens klappt es ja doch irgendwie. Man kriegt einen Druck in der Regel ja doch
runter. Kriegt auch die Iridektomie.
Bis zum nächsten Morgen, wenn die Klinik wieder
besetzt ist.
Genau, also häufig vielleicht noch, kann man vielleicht noch sagen, dass natürlich auch das häufig Patienten sind, die eine Katarakt haben, ja, die eben auch eine sehr voluminöse Katarakt haben. Und das erschwert natürlich dann nochmal das Prozedere, ne? Ich weiß nicht, wie ihr es in Göttingen macht, mit der Behandlung von diesen Patienten, gleich Katopeda mit oder nur die Iridektomie, um diesen Anfall halt zu unterbrechen. Mhm. Da gibt es ja auch nicht so richtige Richtlinien für.
Ja. Ich würde die Katarakt, wenn ich es mir irgendwie aussuchen kann, lieber ein bisschen später machen. Ich würde dem Auge lieber 2-3 Wochen Ruhe gönnen, sofern die Druckwerte irgendwie unten sind. Es kann wirklich unangenehm sein, das zu operieren.
Extrem anspruchsvoll, ja, genau, sehe ich auch so. Also lieber zweizeitig, finde ich auch. Ja.
Genau, das hatte ich mir auch als Frage aufgeschrieben, als sekundären Eingriff. Sehr schön, dass ihr das schon gleich mitbehandelt habt. Wunderbar. Frage noch, wie geht ihr darum mit flacher Kammer und erhöhtem Druck, wenn vorher fistulierend operiert wurde oder nach Kataraktextraktion? Ist es ja manchmal auch so, dass man mal auch in Sorgen gerät, Da muss man ja differenzialdiagnostisch auch noch an anderes denken.
Ja, genau. Also hoher Druck, flache Kammer oder beziehungsweise vielleicht auch variabler Druck von bis, ne? Und, ja, und flache Kammer nach Fistulieren im Eingriff ist natürlich eher wegweisend, möglicherweise auf einen ziliolentikulären Block. Da muss ich mir die Patientin anschauen. Ist sie vielleicht hyperop gewesen oder ist sie hyperop? Hat sie eine sehr voluminöse Linse, die vielleicht noch nicht operiert wurde, wobei das ja auch bei Pseudophaken-Patienten auftreten kann. Und das muss man dann relativ häufig beobachten. Also so Patienten gehört man dann, die gehören mehrfach am Tag an die Spaltlampe, um zu schauen, wo geht denn hier die Reise hin? Ist das tatsächlich ein Block, der nicht zu durchbrechen ist, medikamentös?
Welches Medikament nehmt ihr da? Was nehmt ihr da als Medikament?
Ja gut, man kann mit Atropin versuchen, das ihres Linsendiaphragma etwas nach hinten zu ziehen, nach posterior, damit einfach wieder mehr Platz im Auge ist und eben diese Rotation der Ziliarkörperzotten sich auch aufhebt und das Kammerwasser eben nicht mehr nach hinten diffundiert. Das ist ja im Grunde genommen die Pathophysiologie, die dahinter steckt. Ja, dass das Ganze immer weiter nach vorne drückt sozusagen. Und da kann Atropin helfen, wobei ich im klinischen Alltag immer das Gefühl habe, dass das nicht so wirklich was nützt, wenn es denn ein richtiger Block ist. Ja, also dann kommt man damit eigentlich nicht mehr so richtig weit. Das kann man halt versuchen, aber ich weiß nicht, wie die Erfahrungen jetzt bei dir sind, aber fast immer landet das doch in der Operation.
Also Atropin bestimmt auch, das nehme ich mal an.
Ja. Genau, es gehört immer dazu. Aber man hat schon, finde ich, genau wie Issa sagte, bei dem Krankheitsbild das Gefühl, dass man dann irgendwie hinterherläuft, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat, medikamentös wirklich wieder oben aufzukommen. Systemische Kammerwassersuppression natürlich auch wieder als zweiter wichtiger Baustein. Und dann muss man doch, finde ich, früher oder später die Patienten operieren. Was, finde ich, als Zwischenschritt manchmal einem so ein bisschen Luft verschaffen kann, ist, wenn man jetzt bei einer Trabekulektomie zum Beispiel eine gute Iridektomie hat, die groß genug ist und dann mit dem Jagdlaser durch die Iridektomie auf die vordere Glaskörpergrenzmembran schießt und versucht, so den vorderen Glaskörper ein bisschen zu durchlöchern. Manchmal kann einem das den Druck wieder senken, aber das ist nichts Dauerhaftes, finde ich. Das löst das, schafft das Problem nicht aus der Welt, aber manchmal kann es einem gerade im Dienst helfen. Also das heißt, mit dem Jagdlaser quasi in die Iridektomie-Ebene gehen und dann noch ein bisschen nach hinten fokussieren und dann einfach mit ein bisschen höherer Energie drauf schießen. Kann versucht werden.
Ja. Genau, also das ist, glaube ich, auch um Zeit zu gewinnen, ganz, ganz gut. Es kann mal eine Zeit lang nützlich sein, aber ich glaube, am Ende muss dann tatsächlich der Glaskörper, der ja da sitzt, der muss einfach durchbrochen bzw. entfernt werden, ja, so dass man dann eben eine Iridektozonulokapsulohyaloidektomie am Ende hat, ja, schwieriges Wort, aber einmal von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne, ja, man kann ja beides machen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich finde, dadurch können wir jetzt auch mal wieder junge Augenärzte motivieren. Wir operieren nämlich nicht nur vorne, wir können auch von hinten operieren, ja, und man kann vielleicht auch eine kleine PPV mal einbauen, das ist ja sehr attraktiv, ja. Und es gibt aber ja Methoden, auch von vorne zu operieren. Ich weiß nicht, alles führt zum Ziel, was eben einmal, ne, so ganz hindurch führt. Wie macht ihr es in Göttingen?
Also wir machen tatsächlich beides. Also wir machen eine PPV und legen wirklich großen Wert darauf, richtig nach peripher zu gehen. Also wirklich unter Eindellen den peripheren Glaskörper abzutragen. Eine Korvitrektomie ist absolut falsch und nicht ausreichend. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Man muss wirklich diesen Glaskörper, der eben genau da hängt, wo das Problem entsteht, an der Basis, der muss weg. Und wir machen es tatsächlich so, dass ich dann in der Regel mit dem Vitrektom oder die Kollegen auch nochmal durch die Iridektomie nach hinten gehen. Tatsächlich beides. Nur um ganz sicher zu gehen, dass an der Stelle alles offen ist.
Ja. Ja, bei pseudophaken Augen kann man wirklich ganz gut, wenn man denn vitrektomiert hat, auch nochmal dann mit dem Vitrektom sich eben die Iridektomie aufsuchen und von hinten nach vorne gehen. Das geht tatsächlich, ja. Man nimmt die Schnittzahl ein bisschen runter, macht es vorsichtig unter vorsichtigem Sog und macht dann eben klick, 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 klick. Und dann hat man da auch so einen schönen Schnitt. Und was passiert? Das ist das Schöne. Die Vorderkammer wird tief. Und dann war man erfolgreich. Wenn die Vorderkammer nicht tief wird bei der Operation, dann kann man am nächsten Tag nochmal operieren.
Sehr gut, genau. Also das im Prinzip sind wir uns da einig. Man muss den Cutter einmal vorne in der Vorderkammer gesehen haben, von hinten.
Ganz genau.
Dann hat man ein gutes Gefühl und hat eine klare Kommunikation zwischen vorne und hinten. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Sehe ich auch genauso. Vielleicht abschließend noch zwei Sorgen, die man im Dienst ja haben kann. Das eine hattest du, Esther, schon angesprochen. Die Silikonöl-Tamponade nach Glaskörperchirurgie. Die Gastamponade macht uns ja weniger Sorgen in Zeiten von 23G-Vitrektomien. Das blubbert einfach unter die Bindehaut und wird ein bisschen schemottisch. Aber das Gasablassen ist wahrscheinlich selten, weil Sklerotomien eigentlich fast nicht mehr genäht werden, wenn Gas reinkommt. Oder ist das, seht ihr das manchmal noch?
Sehr selten, ganz, muss ich sagen, inzwischen.
Eher ein Kopfschütteln.
Selten.
Und bei der Silikonöl-Tamponade, was können wir da den jungen Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben? Wie kann man sich da erstmal über die Nacht retten?
Ja, eine Androiridotomie könnte man anlegen, wenn es wirklich drückt und da die im Block vorhanden ist. Was man eben beim Öl anders macht als sonst ist, dass man die Iridotomie bei 6 Uhr unten anlegt, der sogenannte Androiridotomie. Und mit dem Gedanken, dass das Silikonöl ja nach oben steigt und dann unten das Kammerwasser liegt, was dann zirkulieren soll in die Vorderkammer rein. Ansonsten, ja, wenn es jetzt in der späteren Phase kommt, dass der Druck ansteigt, Patient hatte Öl bei einer Netzhaut-OP, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dann würde ich auch erstmal systemisch konservativ den Druck senken und am nächsten Tag mit den Retinologen sprechen und überlegen, ob man nicht dann doch das Öl vielleicht frühzeitig rausholt. Wenn die nicht schon eine Iridotomie, also oft machen die eine Androiridektomie schon mit dabei und je nachdem muss man dann schauen.
Ja, okay. Mit dem Laser ist das noch eine Option in Mainz, dass man dann im Dienst sagt mal schnell, das ist relativ eng. Ich schieße da nochmal mit dem Jagdlaser unten bei 6 Uhr.
Nee, machen wir tatsächlich nicht. Also wir versuchen, wenn es jetzt wirklich nachts auftritt, eben in dem Fall, aber das war auch nur der einzige, an den ich mich erinnere, wurde dann Öl abgelassen, weil der Druck irgendwie 70 oder ja, also fast nicht messbar war. Wir versuchen eigentlich erst eine konservative Drucksenkung. Also den Patienten irgendwie so ein bisschen über die Nacht zu retten und dann vorzustellen mit der Frage der Ölablassung über die Sklerostomie. Die Laserung führen wir eigentlich gar nicht durch. Aber ist natürlich, klar, ist eine gute Idee.
Ist immer die Frage, ist vielleicht immer die Frage, was ist jetzt der Mechanismus? Also wenn es wirklich eine Überfüllung letztlich ist oder wirklich dann extremer Druck, dann muss das Öl halt raus, genau. Wenn es letztlich eher eine Blockproblematik ist, ein Pupillarblock, dann hat man mit einem chirurgischen Eingriff, wie auch immer geartet, Laser oder Iridektomie vielleicht eine Chance. Ja.
Okay. Ich habe noch einen Punkt, der, glaube ich, im Dienst gar nicht so unwichtig wäre. Wir sehen ja da auch im Dienst hier und da Patienten mit Contusio Bulbi. Und die können ja dann auch relativ unangenehme Druckanstiege haben. Wie würdet ihr das managen? Wie macht es der Göttinger?
In der Regel ist es ja ein Hyphema, was den hohen Druck macht. Also dass jetzt die Contusio an sich ohne ein ausgeprägtes Hyphema, finde ich, macht eher oft eine Hypotonie, aus meiner Erfahrung. Der Druck geht richtig hoch, wenn da Blut drin ist. Dann auch Acetazolamid, klar, systemisch, ein bisschen Steroid dazu, ein bisschen Atropin vielleicht, je nachdem, was die Vorderkammer sagt. Dann halt gucken, kriegt man es so eingefangen oder muss man eine Vorderkammerspülung machen. Aber das würde man ja auch lieber am nächsten Tag machen. Da würde man ja nicht mit fliegenden Fahnen jetzt direkt in den OP reiten.
Klar, ja. In Mainz macht ihr so ähnlich noch, oder?
Ganz genau so. Also wir warten auch ab, senken systemisch und lokal den Augendruck. Eben meistens ist es das Hyphema. Wenn es länger besteht, muss man eben die Hornhaut beobachten, dass es keine Hämatokornea gibt. Denn dann muss tatsächlich das Blut entfernt werden und dann abwarten, ob das zu tolerieren ist, Druck messen, Druckprofil machen und möglichst konservativ behandeln. Machen wir genauso.
Ja, Gut, ja, noch Ergänzung.
Sie wollen noch was sagen. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Contusio, was finde ich längerfristig wichtig ist, weil man ja doch immer wieder Patienten im Dienst sieht, denen zu sagen, bei einer wirklich schweren Contusio, dass sie längerfristig ein höheres Risiko für einen Druckanstieg für ein Glaukom haben. Also dass sie von dem Zeitpunkt ab, da dieser schwere Unfall passiert ist, in augenärztlicher Überwachung bleiben sollten, genauso wie das Risiko für eine Zahnablösung.
Ja, eigentlich lebenslang, ne? Dauerhaft eigentlich. Ne? Das ist praktisch die Botschaft, die man da mitgibt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gästen, auch im Namen aller Hörerinnen und Hörer, für die klaren, kompetenten Statements. Es war wirklich ein hervorragender Überblick, den wir gewonnen haben. Und ich glaube, dass es auch eine wirkliche Hilfe ist, im Dienst, vielleicht auch vor dem ersten Dienst, sich das einfach mal anzuhören und dann sich zu erinnern, Mensch, die haben ähnliche Sorgen wie wir. Aber es gibt Lösungen, die man da entsprechend ranziehen kann. Liebe Hörer und Hörer, wo immer Sie uns gehört haben, sei es bei Laufen oder Hausarbeiten, Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause, schön, dass Sie auf jeden Fall dabei waren. Und so etwas zum Management des hohen Drucks, gerade im Dienst, von uns sich angehört haben, die Zeit sich genommen haben. Und ich würde mich ganz außerordentlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es in der nächsten Folge um pragmatische Diagnostik bei Glaukom geht. Vielen Dank fürs Zuhören, gute Zeit, bis zum nächsten Mal und tschüss.